Heute haben wir einen Gast zurück, der die Arbeitswelt täglich mitgestaltet, als Organisationsentwickler, Dozent und Buchautor. Und er hat ein neues Buch geschrieben, Die Big Five of Humane Work. 5 Dimensionen, die entscheiden, ob Unternehmen Krisen überleben oder nicht. Und wer wissen will, wie moderne Führung, mentale Gesundheit und Kultur zusammenhängen, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben. Deswegen herzlich willkommen zurück im Doppelerfolg-Podcast, Dr. David Bausch. David, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, danke für die erneute Einladung.
Ich würde sagen, schön, dass du wieder da bist.
Ja, wieder da, ja, genau. Du hast ja noch einen ganz, ganz provokanten Untertitel unter dem Buch. Den habe ich jetzt komplett unterschlagen. Vielleicht willst du den noch nachliefern und dann direkt ins Thema starten.
Ja, es ist quasi die Subline von der Hauptline, wenn man so möchte. Also das Ende der Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Also ich maße mir natürlich nicht an, als Prophet zu sagen, wie die Arbeitswelt der Zukunft komplett ist. Aber ich kann vielleicht sagen, was sich an ganz vielen Stellen ändert und warum sich die Arbeitswelt so ändert und was es vielleicht in Zukunft deutlich mehr braucht, damit Unternehmen hier eine gute und wirtschaftliche, erfolgreiche Zukunft haben.
Sind es Dinge, die wir, schon alle vorhersehen können, oder sehen wir da auch in den Dingen Bücher oder in dem Buch Dinge drin, wo man sagen, die fühlen sich heute vielleicht noch wie Science Fiction an?
Also ich glaube, wenn wir jetzt, wir haben ja gerade die Big Five of Human Work schon mal angerissen, wenn wir die jetzt durchgehen würden, ich mache es mal im Schnelldurchlauf direkt mal, moderne Führung, mentale Gesundheit, Lernen und Entwicklung, Vielfalt und Inklusion und die Organisationskultur. Könnte man ketzerisch sagen, Haken dran, haben wir ja alles schon. So, machen wir schon was und passt an der Stelle. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es versucht, die Wechselwirkungen innerhalb dieser verschiedenen Felder sehr gut deutlich zu machen. Weil natürlich hat mentale Gesundheit auch was mit einem modernen Führungsstil zu tun oder moderner Führungsstil hat was mit der entsprechenden Unternehmenskultur zu tun. Und all diese Wechselwirkungen, die mal zu erfassen und so aufzuzeigen, ey, was kann denn da draus werden, wenn wir das alles mal ganzheitlich denken? Es gibt ja diesen wunderbaren Satz, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und genau darum geht es im Buch, das mal herauszuarbeiten.
Wenn wir uns das ja jetzt anschauen, ich meine, da gibt es ja dann viele Wechselwirkungen, da könnten wir jetzt mathematisch natürlich ausrechnen, wer mit wie viele, aber de facto sind es schon mal mehr als 5, ja, für die, die wir jetzt, egal, wir lassen die Mathematik heute draußen. Wo sagst du, sind vielleicht die 3, 4 Wechselwirkungen, wo es sich am meisten lohnt hinzuschauen?
Also ich finde, aus der Perspektive von moderner Führung wird ganz, ganz viel sehr, sehr, sehr gut deutlich. Und dann der zweite Aspekt ist das Thema Organisationskultur. Letzteres wird ja ganz häufig so belächelt in Organisationen oder von wegen, ja, wir haben eine gute Kultur, wir haben uns die und die Werte gegeben oder haben irgendeinen Purpose, der uns antreibt. Aber Kultur ist ja das, was wirklich passiert. Und Kultur kann man jetzt auch gar nicht so gestalten. Jeder, der erzählt von wegen, ich bin Kulturgestalter in einer Organisation, der musste mal fragen, ja, was ist denn Kultur wirklich? Und dann wäre die echte und auch eigentlich einzige richtige Antwort an der Stelle, Kultur ist ein Spiegel von dem Verhalten der Menschen. So. Und deswegen kannst du letztlich Organisationskultur gar nicht gestalten im klassischen Sinne, weil du das menschliche Verhalten nicht individuell gestalten kannst. Also du musst Rahmenbedingungen schaffen, dass sich dieses Verhalten halt zeigt. Also es gibt ja den Spruch, Verhältnisse prägen Verhalten, darum geht es im Endeffekt. Und dann wirst du auch im Zweifel was in der Kultur ändern. Und die Verbindung von moderner Führung und Kultur, die ist an ganz, ganz vielen Stellen deutlich. Wir haben ja auch in unserem letzten Podcast auch schon mal darüber gesprochen, als wir über digitalen Stress gesprochen haben, was ja auch da ganz viel mit Kultur zusammenhängt. Wann bin ich erreichbar, zu welcher Zeit, wie ist das, ist die Kommunikationskultur in einem Unternehmen und so weiter und so fort. All das sind Faktoren, die da mit einfließen. Und das bringt eigentlich schon die dritte Verästelung mit sich. Da haben wir nämlich ja gerade Führung, mentale Gesundheit und Organisationskultur. Also ihr seht, desto mehr wir da unterwegs sind, desto tiefer gehen wir in den Kaninchenbau letztendlich rein.
Christian, mach du. Ich habe sonst ein Buzzword, was ich unbedingt reinhauen will, aber hau du rein.
Nee, hau du das Buzzword rein, weil ich habe dann noch tatsächlich noch einen anderen Link zu dem Teil des Buches.
Weil was mir jetzt natürlich wieder fehlt bis jetzt in der Aufzeichnung oder Aufzählung, weil ich mal denke, das muss doch mit irgendwo reinkommen, aber es kommt bestimmt irgendwo mit rein, ist natürlich das ganze Thema KI. Ja, was natürlich ja massiven Einfluss hat auf unsere Arbeitsentwicklung in der Zukunft. Und das Zweite, was ich noch als Frage mitgeben möchte, jetzt sprechen wir über moderne Führung, aber was ist denn moderne Führung? Also das wird mich jetzt noch wieder maximal interessieren, David.
Du sprichst gleich direkt 2 ganz, ganz große Felder natürlich an. Aber ich fange mal so ein bisschen der Reihenfolge an. Also das Buch ist in drei Teile aufgeteilt. Wir sind jetzt schon direkt zum Start förmlich in den mittleren Teil gesprungen, auch in das Herzstück gewissermaßen. Aber das Buch versucht ja erstmal zu erklären, warum endet denn die Arbeitswelt, wie wir sie kannten. Das ist eben der ganze erste Teil. Und da geht es eben auch ganz viel um ja, die Krisen unserer Zeit, die ja auch gerne als Polykrisen bezeichnet werden. Also eine Krise jagt die nächste gewissermaßen. Sie verstärken sich wechselseitig auch an der Stelle und führen
Wollen wir
dazu.
sie vielleicht, sorry, dass ich unterbreche, aber wollen wir sie vielleicht benennen, was sind denn diese Polykrisen tatsächlich oder was genau, welcher Anlass?
Ja, also Krise, da kannst du je nach Intensität definieren. Aber wenn wir jetzt mal auf die letzten Jahre schauen, dann fände ich immer, fangen wir ganz gut an mit der Pandemie. Ich glaube, das war eine Krise 10 von 10. Ich glaube, da würden wir uns alle irgendwie auch sagen, passt.
Ja.
Dann haben wir ein Jahr später einen kurzen Ausschnitt als Krise gehabt, der aber auf was viel Größeres hindeutet, die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo wir für ein paar Wochen mal echt ein Gefühl hatten, scheiße, das, was an Klimakrise da auf uns zukommt, das wird echt was mit uns machen. Wir haben es nur nicht in der Vorstellung wirklich, bis mal wieder irgendwas überflutet ist an der Stelle. Dann hatten wir den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit all den negativen Folgen hier, kalter Winter bei uns und Robert Habeck, der nach Katar ist und dort irgendwie LNG-Terminals irgendwie zu besprechen und was weiß ich, also da hatten wir dann quasi eine Energiekrise in der Folge. Parallel hat sich die Wirtschaft natürlich verschlechtert. Wir haben angefangen, in die Rezession reinzuschlittern. Dann hatten wir den Überfall der Hamas auf Israel, der das Potenzial eines Flächenbrandes hat. Irgendwann letztes Jahr hat Trump dann auf einmal den Iran gebombt. Also ich kann auch gerne weitermachen, aber ihr seht, da ist eine Menge in den letzten 5, 6 Jahren passiert. Das ist nicht alles, sage ich mal, 10 von 10 von der Krise. Aber es ist von einem Ausmaß, dass ich sage, sowas haben wir in früheren Jahrzehnten, haben wir zumindest ein paar Jahre Luft gehabt zwischen diesen enormen Krisen.
Ich würde noch eine ergänzen wollen, weil die eigentlich auch zum Thema noch besser passt. Das ist eigentlich im Prinzip, du hast gesagt, die Wirtschaftskrise, die wir haben. Aber wenn wir jetzt dann natürlich nochmal an den Zugmotor der deutschen Wirtschaft denken, das Thema Automobilkrise, ich glaube, das kann man mittlerweile auch ganz klar so benennen. Auch jetzt wieder diese geöffnete Zweigleisigkeit, Verbrennerverbot zurückgenommen, etc. pp., was natürlich auf der einen Seite die Leute freut, auf der anderen Seite die Firmen natürlich auch in eine Doppelstrategie wieder reinzwängt. De facto aber mit Rückgang der Arbeitsplätze in Deutschland aktuell zumindest versehen ist. Und das ist, glaube ich, gerade für das Thema Wirtschaft und Standort hier vor Ort mindestens genauso relevant wie natürlich diese Unsicherheit, die wir weltpolitisch mittlerweile haben.
Und ich gehe sogar noch eine Stufe weiter auf die Gefahr, dass ich nie wieder nach Amerika einreisen darf, ist die Tatsache, dass auch die zweite Amtszeit von Donald Trump durchaus als Krise bezeichnet werden kann. Ich meine, dann hält er irgendwelche Zolltafeln nach oben und dann zittert der deutsche Mittelstand, aber auch die ganzen deutschen Großkonzerne, wenn dann irgendwelche Strafzölle und Importzölle verhängt werden. Und das schafft ja eine Unsicherheit in der Nation. Und wir wissen ja alle, Unsicherheit ist Gift für die Wirtschaft. Also das verändert so viel, dass wir einfach auch nicht mehr planen können auf lange Sicht. Und das sind alles Faktoren, die einfach zeigen, das, was wir über viele Jahrzehnte liebgewonnen haben, die schöne deutsche Planung, Sicherheit und all das, das wird immer, immer weniger. Und da habe ich jetzt noch gar nicht bewusst über KI geredet. Denn das ist jetzt der nächste Punkt, den ich aufmache. Du hast es ja gerade gesagt, Andreas. Was ist denn mit KI? Ja, natürlich KI. KI ist auch ein großer Teil im ersten oder ist ein großes Kapitel im ersten Teil. Wenn wir sagen, ey, es ist gerade ganz, ganz viel mit den Krisen unterwegs und passiert eine Menge um uns rum. Dabei haben wir noch gar nicht zu dem Zeitpunkt auf die wahrscheinlich größte Veränderung in unserer Arbeitswelt geschaut, nämlich den Einfluss von KI. Wir wissen seit vielen, vielen Jahren, dass Millionen von Jobs durch KI und Automatisierungspotenzial verloren gehen werden. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass natürlich eine ebenso große Zahl wahrscheinlich neu hinzukommt an Jobs, die brauchen aber ein ganz anderes Kompetenzset an der Stelle. Also KI ist natürlich ein Riesentreiber für diese Veränderung in unserer Arbeitswelt, keine Frage. Und wenn ich in meinen Vorträgen bin oder in Paneldiskussionen, dann sage ich immer, ey, wir müssen uns proaktiv auf diesen Wandel einstellen. Ich hatte es ja gerade gesagt, KI fordert ein ganz neues Kompetenzset. Weit über, wir müssen alle prompten können, also noch viel, viel mehr an der Stelle. Und dann sagen mir ganz oft Leute, sagen, ja, du hast ja schon recht, aber bin einfach platt, ich bin einfach müde. Ich will mich jetzt nicht da reinfixen in das neue Thema und das ist mir alles so schnell. Und da kommen wir zu einem ganz weiteren spannenden Punkt, den ich auch im ersten Teil des Buches groß beleuchte, nämlich das Thema Change-Müdigkeit. Ist in der Forschung ein immer besser erforschtes Phänomen, nämlich dass diese vielen Veränderungen in kürzester Zeit, die dann häufig auch nicht zum Erfolg führen, ihr kennt so Phrasen von wegen, zwei Drittel aller Veränderungen scheitern in Organisationen, hat jeder schon mal gehört, da ist tatsächlich ja was dran. Und diese Change-Müdigkeit, diese latente Belastung, die daraus entsteht, die ist eben wahnsinnig ein Bremsklotz dafür, dass wir eigentlich viel proaktiver mit diesen KI-Veränderungen umgehen müssen. Also ganz, ganz viel, was da passiert und wie sich diese Arbeitswelt verändert, das ist so ein bisschen der erste Teil. Das war jetzt eine ganz lange Antwort auf deine eine von zwei Fragen, Andreas, aber wollt ihr erst drauf eingehen? Gerne.
Sehr, sehr gerne. Christian, mach du zuerst, weil ich sonst nehme ich dir wieder das Wort.
Ja, gut, okay. Also ich meine, man muss jetzt überlegen, ob KI tatsächlich eine Krise ist oder ob das nicht einfach ein Teil der industriellen Revolution
ist, die
stattfindet. Ja, aber vielleicht viele Leute sehen es als Krise.
Ja, das kann sein, ja.
Und das ist ja wahrscheinlich auch das, wenn du hörst, ich bin veränderungsmüde oder ich will es nicht lernen oder ich will mich nicht anpassen und sowas. Für mich ist das eine Riesenchance. Und es ist halt wieder so der klassische Fall, du kannst Dinge halt nicht mehr so machen, wie du sie die letzten 10 Jahre gemacht hast, wie sie gut funktioniert haben, weil die Dinge verändern sich jetzt halt. Und Andreas, du hast gesagt, die Automobilkrise. Die Automobilkrise ist eine Transformation in Richtung E-Mobilität. Ja, wenn wir natürlich Verbrenner verkaufen wollen, dann haben wir jetzt Glück, dürfen es ein paar Jahre länger. Aber dann ist das Thema auch erledigt. Und es ist genauso erledigt, wie es erledigt war an dem Tag, wo sie beschlossen haben, dass wir es jetzt noch ein paar Jahre länger dürfen. Also ich finde halt einfach...
Was sicherlich auch einfach eine Technologiegeschichte ist und gerade natürlich auch wieder Kosten doppelt verursacht, ist wieder jetzt zusätzlich Unsicherheit und so weiter. Da brauchen wir, glaube ich, da sind wir uns einig. Das wird sich durch die technische Weiterentwicklung erledigen. So. Und ich glaube, die KI kann man tatsächlich auch nicht aufhalten und werden wir nicht. Ich sehe das so ein bisschen wie diese Veränderung durch das Internet. Ja, jetzt haben wir das Glück, wir sind damit quasi groß geworden. Wir haben das irgendwie noch so lustig als Kinder den Boris erlebt, als er gesagt hat, ich bin jetzt schon drin. Ja. Und irgendwie fühlt es sich gerade für mich so an, dass ich jetzt heute das Gefühl habe, ich verstehe die Generation von damals, für die das irgendwie total weltverändernd war. So. Und da müssen wir uns drauf einstellen. Ansonsten, wie gesagt, die Unternehmen, die es nicht tun, die werden halt verschwinden und die Arbeitskräfte, die sich darauf nicht einstellen können, werden es auch tun. Frage ist, du brauchst ein anderes Skillset, sagst du ganz klar. Aber es würde natürlich auch bedeuten, wir müssen unser Schulsystem massiv reformieren, dass wir darauf natürlich auch eine Antwort finden, weil mit Gedichtsinterpretationen von nichts gegen Goethe und wie sie alle heißen, ja, aber oder seine Werke, da wird uns, glaube ich, nicht helfen für die Zukunft. Aber das ist nochmal ein anderes Themenfeld.
Deswegen, David, der letzte Satz von mir jetzt dazu. Ich meine, dass du auch sagst, dass die traditionellen Lösungsansätze so nicht mehr funktionieren werden. Ja. Willst du da was sagen? Was funktioniert denn? Was meinst du damit konkret?
Ja. Also man muss mal gucken, und da baue ich auch die Brücke zu der Frage von Andreas, die ich noch schuldig bin, was moderne Führung denn so ausmacht. Wir sind in Deutschland sehr geprägt, was das Führungssystem angeht, durch so ein transaktionales. Also tausche quasi Arbeit gegen Lohn am Ende des Monats. So meine 40 Stunden gegen meine 3.000, 4.000 Euro brutto, je nachdem. So. Und das hat über ganz, ganz viele Jahre wunderbar funktioniert als transaktionales Tauschverhältnis gewissermaßen. Aber wir sind halt jetzt in einer Phase, wo wir nicht mehr so planen können, wo wir viel mehr transformationale Führung brauchen. So ein bisschen deutlich angepasster an unsere Zeiten, in denen wir gerade unterwegs sind. Also viel mehr auch auf das Beziehungsmanagement zu den Menschen gehen, viel mehr vertrauensvoll arbeiten, wo es nicht nur, okay, bring deine Leistung, kriegst dein Geld, sondern wo ich quasi auch die Leute befähigen muss, dass sie halt das Umfeld haben, um ihre Leistung zu erbringen. Und wenn ich jetzt mal drauf gucke, weil du ja auch gerade gesagt hast in die Richtung, naja, wie gucken wir denn auf das Thema Arbeit insgesamt drauf? Und ich baue da gerne nochmal eine Brücke, weil sie, finde ich, ganz wichtig ist und wunderbar drauf einzahlt. Es gibt in vielen Organisationen, ich habe das Gefühl, gerade in größeren, keine Debatte, und es sollte sie geben, zu Arbeit versus Beschäftigung. Ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Wir haben jetzt hier diesen Podcast, den nehmen wir auf. Das ist Arbeit. Wir schaffen einen Wertbeitrag, wir sind produktiv, wir sind wirksam. Das fühlt sich gut an. Jetzt frage ich mal, wie war die erste halbe Stunde, als wir das hier technisch nicht zum Laufen bekommen haben?
Schwierig. Für Christian bei Puls 300 schwierig, ja?
Genau. Klassische Beschäftigung. War mühsam, musste auch passieren.
Es war keine Fake Work.
Ja, keine Fake, aber das ist ein spannender Begriff, weil den bringe ich dann in diesem Kapitel auch mit rein. Und tatsächlich, um auf diese Unsicherheit auch zu reagieren, die wir ja alle so wahrnehmen, ist natürlich ein gefüllter Kalender mit ganz vielen Terminen, ganz vielen vermeintlichen To-Dos, fühlt sich erstmal gut an, fühlt sich nach Sicherheit an der Stelle. Und das ist aber was uns ja wegbringt von der Produktivität. Also ein Stück von Beschäftigung, ein gewisser Anteil wird immer da sein. Ich meine, wir brauchen auch ein bisschen Beschäftigung, dass dieser Podcast jetzt läuft. Aber wir erleben, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ja auch vielen großen Organisationen unterwegs, und da gibt es auch wirklich Termine, wo 10 Leute sitzen, da haben 3 Stück wirklich einen echten Wortbeitrag, die anderen 7 kommen rein,
sie
sagen
gar
Hallo
nicht,
und
warum
gehen.
Sie da sind. Ja.
Genau, und sitzen da ihre Zeit ab, aber schaffen keinen Wertbeitrag. Große Leistungsdebatte mit hier, wie schaffen wir es, dass wir wieder Wirtschaftswachstum hinbekommen? Mhm. Also arbeiten wir eine Stunde mehr, wie der Kronprinz aus Bayern zu sagen pflegt, oder was machen wir und so weiter. Also diese riesen Leistungsdebatte könnten wir so schnell abräumen, wenn wir es schaffen würden, einfach die Beschäftigung da runterzubringen und einfach mehr in die Arbeit zu investieren an der Stelle. Also das ist, finde ich, eine Betrachtungsweise, auf die sollte man auf jeden Fall auch schauen. Wollte ich erst nochmal einbringen, bevor wir jetzt tiefer, glaube ich, in das Allgemeine einsteigen.
Ich würde ganz kurz genau eine Sache noch dazu sagen, weil das natürlich vielleicht auch nochmal so eine kleine Lenkung gibt für den Rest unseres Podcasts. Ich glaube, da kann man vielleicht auch aus dem Aspekt Vertrieb heraus ein bisschen besser schon mal drauf gucken, weil ich glaube, Vertrieb geht zumindest in manchen Unternehmen, vielleicht hoffentlich auch in vielen Unternehmen, dieser Leistungsgedanke im Sinne von Ergebnissport natürlich schon ein bisschen mehr Vorrang vor dem Thema, was tust du eigentlich die ganze Zeit? Ich weiß, da gibt es auch viel Skeptik und viel Kontrollwahn, aber da haben wir ja schon eigentlich eher diesen Ergebnissport schon länger. Und den brauchen wir teilweise, würde ich behaupten, in anderen Bereichen halt eben auch. Und das höre ich ja auch aus deinen Ausführungen so raus, dass das halt einfach das Thema ist, nicht.
Du auch das Wort Kontrolle wieder gesagt hast, kam es mir jetzt gerade wieder wunderbar in den Sinn. Weil Christian hat ja gefragt, in welche Muster verfallen denn letztlich Organisationen. Und hier gibt es ein ganz spannendes psychologisches Phänomen, was wir aus der Individualpsychologie wunderbar uns zunutze machen können. Und zwar ist das das Muster der Regression. Regression bedeutet jetzt rein psychologisch drauf geschaut, dass ein Individuum in sehr stressenden, belastenden Phasen in alte Verhaltensmuster fällt. Meistens sehr geprägt aus der Kindheit. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo sehr, sehr viel Unsicherheit da ist, wenn dann noch der Workload oder der Stress insgesamt, es kann ja verschiedene Dimensionen einnehmen, muss ja nicht alles von der Arbeit sein, ich kann ja auch zu Hause sehr viel Stress haben, irgendwie neugeborenes Kind oder Pflege von Angehörigen, was auch immer. Also ganz, ganz viel, was passiert, und plötzlich falle ich in meine alten Gewohnheiten zurück, weil meine psychologische Seite in mir natürlich gesagt, ja, das hat ja früher auch mir geholfen. So. Ob das jetzt die besten Ansätze sind für das moderne Ich, was quasi viel weiter in seiner Entwicklung ist, wahrscheinlich nicht. Und dieses Muster, dieses Phänomen können wir wunderbar auf Organisationen übertragen. Denn gerade in Zeiten, wo so viel Unsicherheit da ist, in der wir gerade sind, wo die Polykrisen unserer Zeit uns belasten, wo wir eigentlich proaktiver mit der KI-Revolution umgehen sollen, da verfallen viele Organisationen in so ein Regressionsmuster. Und anstatt mit Vertrauen und Offenheit Dingen zu begegnen, wird eben, da bin ich beim Wording von Andreas, die Kontrolle wieder hochgefahren. So, es werden Prozesse implementiert. All das, was quasi kontraproduktiv ist an der Stelle, dabei ist es eigentlich so ein bisschen wie eine Investmentstrategie. In der Krise solltest du investieren, aber was machen wir? Wir parken in der Krise gewissermaßen unser Geld auf dem Sparbuch, wo es keine Zinsen bringt, wenn man jetzt dieses Beispiel mal wieder verwenden will an der Stelle. Und genau dieses Zurückfallen in alte Kontrollmuster, das hat beim transaktionalen Führungsverständnis früher, tausche Geld gegen Arbeitszeit, wunderbar funktioniert. Aber es passt nicht in unserer dynamischen, schnelllebigen Welt.
Absolut. Deswegen sage ich Orientierung am Vertrieb. Jetzt lass uns zurück zur modernen Führung gehen. Ja, da haben wir ja schon vorhin einmal angesprochen und gesagt, jetzt haben wir ein paar Schleifen noch gedreht. Was braucht dementsprechend aus dieser transformalen Geschichte heraus die moderne Führungskraft?
Also ich glaube, es beginnt alles, jetzt fange ich mal mit so einem Rahmen an, mit Vertrauen und psychologischer Sicherheit. Also psychologische Sicherheit klingt immer so ein bisschen technisch, bedeutet aber im Endeffekt nichts anderes, wie dass ich auch Fehler machen darf, damit ich daraus lernen kann. Dass ich auch keine Sorge habe, Dinge auszusprechen oder Punkte anzusprechen, weil ich irgendwie Angst habe, negative Konsequenzen zu fürchten. Ich habe in meinem Buch ein ganz, ganz berühmtes Beispiel bemüht, das Thema einzuführen. Es gibt das Space Shuttle der Challenger, das werdet ihr alle noch so ein bisschen euch dran erinnern, abgehoben, 40 Sekunden später explodiert. Was war passiert? Der Ja, der Vorfall hätte verhindert werden können. Schon in den Tagen vorher haben die Ingenieure gesagt, ey, hier bei den niedrigen Temperaturen, da könnte das mit den Dichtungsringen schwierig werden. Also die werden porös und das könnte dann negative Folgen haben. Die Ingenieure haben das gesagt, aber das wurde auf der mittleren Management-Ebene wurde das geschluckt. Warum? Weil die Manager selbst Angst hatten, das weiter hochzugeben, weil der Start dann wieder hätte verschoben werden müssen und so weiter. Das wollte man nicht. Das heißt, die Angst, auf den Deckel zu bekommen, ich überspitze das jetzt mal, um eben so eine Botschaft zu bringen, hat im Endeffekt dazu geführt, dass der Start nicht verschoben worden ist bei den Temperaturen und es sind ja diverse Menschen bei dem Vorfall ums Leben gekommen. Bisher der größte ja, tödliche Unfall in der Luft- und Raumfahrtgeschichte. Und daraus kann man eine ganze Menge lernen in Organisationen, in denen, wo quasi dieses Vertrauen, diese psychologische Sicherheit da ist. Und das zeigen alle Studien. Amy Edmondson ist da die führende Forscherin seit vielen, vielen Jahrzehnten, zeigen, dass Teams, wo echte psychologische Sicherheit da ist, dass die deutlich produktiver sind, dass die wirtschaftlich stärker sind, dass die leistungsorientierter sind. Also kannst du endlos weitermachen an der Stelle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegt man das? Weil eigentlich, wenn du die Leute fragst, ja, arbeitet ihr vertrauensvoll zusammen, dann sagt ja keiner, nein, machen wir nicht. So, würde ja keiner sagen an der Stelle. Aber es ist genauso wie Menschenkenntnis. Hast du eine gute Menschenkenntnis? Ja, natürlich. So. Das heißt, die Frage ist ja, wie baust du dieses Vertrauen auf? Und da kommt dann auch die Beziehungskompetenz zu den Menschen ins Spiel. Und ich meine, jetzt seid ihr absolute Vertriebsexperten. Ihr wisst natürlich, Vertrieb ist auch ganz viel Psychologie und ganz viel Beziehungsmanagement und all das. Und leider merke ich, und da kommen wir aus der alten Arbeitswelt sicherlich, Beziehungen zu Menschen zu pflegen, aufzubauen, wird noch immer was als was verstanden, was wir dann machen, wenn wir Zeit haben. So, aber jetzt brennt es ja. Die Hütte ist ja hier gerade voll am Brennen und jetzt haben wir für sowas keine Zeit. So, dabei sollten wir gerade jetzt vielleicht in die Beziehung zu den Menschen, zu meinen Mitarbeitern investieren, weil das mir wiederum hilft, dass ich dann das Vertrauen und das Setting und das Fundament aufbauen kann, an dem die ihre Leistung bringen können an der Stelle. Und das beginnt mit jedem kleinen menschlichen Touchpoint an der Stelle, mit jeder E-Mail, mit jedem Team-Meeting, mit jedem One-on-One. Und es kann so schnell aufgebaut werden über viele kleine Mikrointerventionen. Es kann aber auch schnell wieder abgebaut werden. Also erst jüngst habe ich von einem Beispiel erzählt bekommen. Da hat eine Mitarbeiterin sich gefragt. Also meine Chefin, als die neu kam, die hat immer geschrieben Liebe, Liebe, Liebe. Und mittlerweile nach einigen Monaten schreibt sie nur noch Hallo, Hallo, Hallo. Habe ich was falsch gemacht? Also ist total banal und wahrscheinlich hat es gar nicht mit ihr persönlich zu tun. Aber das zeigt, wie so ein Wort beispielsweise auch schon eine Beziehung entweder positiv prägen kann oder negativ an der Stelle. Und ist wie immer, die Summe der Kleinigkeiten macht das große Ganze an der Stelle aus.
Und dann ist es halt auch echt gemeint, ne? Also auch der Unterschied ist, es mache ich es nur, weil ich es gelernt habe und technisch verstanden habe, dass ich es machen muss, oder mache ich es halt auch wirklich, weil ich es wirklich machen will und dieses ehrliche Interesse am Gegenüber, am Menschen, sind wir wieder im Vertrieb. Ich glaube, auch der Kunde merkt den Unterschied zwischen, stelle ich nur die Frage, weil ich es gelernt habe, dass ich die Frage stelle, oder interessiert mich die Antwort wirklich. Und genauso ist es halt in der Mitarbeiter- und Menschenführung. Ja. Also, wie gesagt, bin ich absolut bei dir. Wie gesagt, ist auch das, was ich auch in meinem täglichen Alltag erlebe. Was habe ich für eine Kultur, wenn ich in-house unterwegs bin? Wie kommuniziert der Vertriebsleiter mit seinem Vertriebsteam? Wie kommunizieren Unternehmer mit dem mittleren Management oder halt auch direkt mit den Mitarbeitern, je nachdem, welche Ebenen die haben? Sind sie bereit, auch füreinander, und zwar in beide Richtungen, halt die Extrameile zu gehen, weil sie fürs Projekt da sind, weil sie dafür brennen, weil sie dafür eine Leidenschaft haben und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl einfach funktioniert? Und noch eine letzte Parallele, wie immer das Thema Leistungssport, Mannschaftssport. Ja, es geht halt wieder auch wieder, können wir ja 5 € ins Phrasenschwein reinschmeißen. Es geht nicht darum, die 11 besten Spieler aufzustellen, sondern die beste 11, die miteinander, füreinander kämpft. Ja, warum haben wir 2014 die Weltmeisterschaft gewonnen und sind 2018 mit fast identischer Mannschaft sang- und klanglos in der Vorrunde ausgeschieden? Was war da der Unterschied in der Führung? Abschaffung der Leistungskultur, nicht mehr den Teamgedanken, ich bezogen unterwegs und so weiter. Alles schöne Dinge, glaube ich, ja, wie es halt nicht funktioniert hat,
Andreas,
beispielsweise.
ich muss den Ball im wahrsten Sinne des Wortes einmal aufnehmen, denn ich habe genau das auch den WM-Erfolg 2014 in dem Kapitel Leadership, Psychologie, Sicherheit nämlich verarbeitet. Und zwar muss man sich vorstellen, lass uns den Blick mal werfen oder daran erinnern, Mario Götze wird eingewechselt. So, jeder von uns hat im Kopf, was sagt Joachim Löw zu ihm? Einer von euch wird es wissen, oder? Was ist der berühmte Satz, den Löw zu Mario Götze gesagt hat?
hab Spaß oder irgendwie so ist oder mach dein Ding oder irgendwie zeig denen das so, was du kannst oder irgendwie so in die Richtung, glaube ich, ging es.
Ja, geht sogar noch eine Schippe drauf. Ich löse es mal auf für euch.
Danke. Ich habe nur den Kommentator im Kopf.
Ja, da kommen wir gleich zu.
Mach ihn, er macht ihn.
Absolut. Wirklich wörtlich richtig. Löw sagt zu Mario Götze, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Zu dem Zeitpunkt schon mehrfacher Weltfußballer des Jahres und wahrscheinlich der beste Fußballer aller Zeiten. So. Und jetzt ist natürlich, muss man sich fragen, also wenn der Trainer das sagt und du weißt, da ist der Beste wirklich die Geschichte wahrscheinlich auf dem Platz, das macht schon ganz schön viel Druck. Also das kann dich schon lähmen. Das kann schon wirklich hier so ein Klotz sein, den du dir eigentlich umhängst an der Stelle. Und jetzt ist ja ganz spannend, warum hat das Mario Götze nicht runtergezogen, sondern gerade empowered? Und wenn man sich jetzt die Berichterstattung aus dem WM-Quartier anschaut, gibt ja auch ein tolles Doku darüber, dann wird sehr, sehr schnell deutlich, dass alles, was ich hier gerade auf theoretischer Ebene beschrieben habe, mit Vertrauen als Umfeld, psychologische Sicherheit, all das war gegeben. Das siehst du, wenn du dafür, und ich meine, ich bin darauf ja geschult, ich meine, so wie ihr sofort seht, wie ist so ein Vertriebsteam da, sehe ich halt direkt, okay, an so gewissen Sachen, wie es um Vertrauen bestellt und so weiter und so fort. Und das beschreiben die Spieler auch, wie es ihnen in diesem Camp da, in dem Campo Bahia, wie es ja hieß, ergangen ist und welches Umfeld dazu geführt hat, dass sie als Team so gewachsen sind. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel, was man sieht, ey, wenn diese Kultur, diese Teamkultur da ist, was dann alles möglich ist. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre und Löw hätte das zu Götze gesagt, also ich glaube, dann wäre der unter seinem Druck förmlich, der hätte wahrscheinlich gar nichts auf die Kette bekommen. Da würde ich eine große Summe Geld drauf wetten.
Ich mag doch einen draufsetzen, weil jetzt stellen wir uns vor, du hast eben nicht diese Vertrauenskultur, ja, du hast halt eben nicht dieses Miteinander. Und jetzt sagt es der Trainer zu seinem Spieler und du denkst dir als Spieler, ja, Alter, du Vogel, weil der hättest mich in der Minute 1 aufgestellt und wechselst mich jetzt nicht irgendwie in der, ich weiß es jetzt nicht, 87. Minute oder so ein, ja. Also auch das Thema, wie es ja natürlich dieses Beziehungslevel bestellt, um diese Aussage ja auch überhaupt aufnehmen zu können, wäre, glaube ich, dann noch ein ergänzender Aspekt eben aus Absolut der Perspektive richtig. Nicht moderner Führung, sondern ja im Prinzip ja derjenige, der die Botschaft ja auch annehmen darf, kann, muss, soll, ja, so. Schönes Beispiel. Ja.
War Löw auch ein Negativbeispiel geben, wenn ihr wollt.
Ja. Was war zu fragen, Christian? Ja, Löw. Löw
war Löw 18 noch Trainer?
Ja, Löw war 18 noch Trainer. Aber es war
nicht so prall irgendwie.
Nee, da war der Leistungsgedanke abgeschafft und so weiter. Man hat halt quasi größtenteils die Mannschaft weitergeführt von 2014, obwohl die teilweise nicht mehr ihre besten Tage hatten und so weiter. Und diese Stimmung, von der David ja eben auch besprochen hat, die man aus der Doku ja kennt, die war halt eben nicht mehr da. Da gibt es auch ein paar Interviews, wo das sehr, sehr deutlich wird, dass das halt mehr so ein Ich-Thema war und nicht mehr dieses Wir-Thema. Thema.
Ja.
Und das war halt, wie gesagt, eine fast identische Besetzung. Dann gab es ja die berühmt-berüchtigte WM, glaube ich, 2022 mit der Doku, wo dann die Graugänse-Geschichte so durch den Kakao gezogen wird, was ich bis heute nicht verstehe und es mir echt leid tut um so einen Trainer, der dann mit Bayern etwas geschafft hat, was noch keiner vor ihm geschafft hat und jetzt mit Barcelona Barcelona ohne Geld quasi wieder quasi in alte Glanzzeiten zurückführt. Also krass, ja,
wie es teilweise. Das ist ein super Beispiel für diese ganzen kulturellen Faktoren, die so entscheidend sind. Und das ist das, wo wir in Unternehmen immer noch nicht richtig drauf gucken. Also ich zitiere zwar eine Studie im Buch, wonach 71% der weltweit befragten Konzern-CEOs sagen, dass Kultur der wichtigste Treiber für die Transformation ist. Und doch im täglichen Alltag erlebe ich immer wieder, nee, dafür haben wir halt keine Zeit und so weiter und so fort.
Ja. Ja, aber es ist ja auch also nicht wirklich messbar. Jetzt sagst du ja sogar noch, es ist nicht mal steuerbar. Ja, warum soll ich mich damit beschäftigen? Entweder haben wir sie halt oder haben wir sie nicht, könnte man ja jetzt ketzerisch sagen. Ja,
so. Ja, deswegen gibt es ja Leute wie mich, die Organisationsentwickler sind, weil das ist hauptsächlich Kulturarbeit. Aber wenn du so meine Stellenbeschreibung lesen würdest, so wie das Profil aussieht, also da können sich auch Leute drauf bewerben formell, die weitaus weniger qualifiziert sind, weil Kulturarbeit, da kann sich halt jeder alles drunter vorstellen. So, ja. Das ist, ich mache irgendwie ein Event und dann haben wir eine tolle Kultur, aber so leicht ist es halt leider.
Ey, mach mal ein Teambuildings-Event, oder?
Genau.
Geh mal in den Klettergarten, Hochseilgarten und geh eine Runde klettern.
Ja, oder wir organisieren, ich überspitze das im Buch und sage, ja, wir machen ein Sommerfest mit kostenlosen Smoothies und jeder ist beim Du und dann hast du schöne Kultur. Ja, so leicht ist es leider nicht.
Und wir krempeln die Ärmel hoch, komm. Ja, können wir auch mal machen. So. Ich mag dabei, damit wir jetzt nicht zu ketzerisch und zynisch werden, ich mag nochmal zurückkommen, weil wir gesagt haben, moderne Führung, du hast ja auch ein bisschen was beschrieben. Jetzt ist natürlich im Hinblick wieder auf diese ganzen 10.000 Polykrisen, die wir ja gerade haben, auch natürlich das Thema Unsicherheit da, haben wir ja schon gesagt, als größter Killer von allem. Aber ich habe ja auch eigentlich gar keine Möglichkeit mehr so wirklich 5 Jahre, 10 Jahre zu planen, was aufzubauen. Jetzt haben wir wieder die Parallele zum Mannschaftssport. Ich kann mir doch als Trainer eigentlich gar nicht heute wirklich sagen, hey, dass wir machen jetzt mal einen langfristigen Aufbau, ja, weil wir doch immer diesen Druck haben, wir müssen Woche für Woche, in der Bundesliga beispielsweise, oder aber halt im Unternehmen mindestens von Quartal zu Quartal Ergebnisse bringen. Ja, und diese Ergebnisse jetzt sind halt immer höher im Fokus als vielleicht die langfristige Entwicklung über die nächsten 3, 5 oder 10 Jahre, wobei wir ja auch gar nicht die mehr voraussagen können, weil wir uns auch nicht wissen, was vielleicht sich Präsident A oder Präsident B oder was auch immer Titel C sich als nächstes ausdenkt, ja, in irgendeinem Land.
Ja, das ist tatsächlich eine echte Herausforderung, keine Frage, weil gerade kulturelle Entwicklungen dauern 3 bis 5 Jahre, wenn du wirklich, wirklich das ganze Ding mal angehen möchtest. Und jetzt hast du es gesagt, manche Unternehmen, Konzerne denken von Quartal zu Quartal, weil sie berichten müssen, ist ja total fein. Aber das macht es natürlich schwer an der Stelle. Trotzdem braucht es halt die Kompetenz, auch mit dieser Unsicherheit, die du ja am Anfang auch angesprochen hast, da entsprechend umzugehen. So, und da musst du halt auch agil, und ohne dass das jetzt ein Passwort sein kann, du musst halt beweglich sein. Du musst halt schnell auch bereit sein, wenn es linksrum nicht funktioniert, dann muss es rechtsrum gehen. Und du musst die Mannschaft hinter dir versammeln können. Und auch da sind wir wieder, da ist dann wieder die Brücke zur psychologischen Sicherheit, zu vertrauen. Wenn der Kapitän quasi die Richtung vorgibt, dann muss das Team mitgehen. So. Aber das ist halt viel schwieriger heute, als das jetzt irgendwie noch vor 20, 30 Jahren war, weil da hat der Kapitän einfach die Richtung vorgegeben, hat gesagt, Leute, ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr mitgeht. So leicht ist es halt heute nicht mehr, weil du dann ja wirklich viel visionärer die Menschen führen musst. Und das ist ein Riesenproblem in Deutschland, weil, und ich zitiere es immer wieder gerne, weil es ist immer noch ein Riesenfaktor. Mein ehemaliger Professor Alexander Zizek hat 2013 oder vielleicht sogar 2012 das Buch geschrieben, in Deutschland führen die Falschen. Ein Riesenaufschrei, riesenprovokant. Und die Kernthese war, dass die besten Fachexperten zu Führungskräften immer befördert werden. Und da frage ich jetzt mal euch, ich meine, ihr erlebt ja ganz viele Vertriebler. Wie oft wird ein super Vertriebler oder der beste Vertriebler dann zum Vertriebsleiter gemacht? Hat dann einen ganz
zu anderen oft Job. Haben wir vor allen Dingen, das Problem ist, wir haben einen Doppelschaden hinterher. Wir haben unseren besten Vertriebler aus dem Gebiet genommen, der oft halt eben nicht die beste Führungskraft ist. Ja, also heißt jetzt nicht, dass wir automatisch den schlechtesten Vertriebler zur Führungskraft machen sollten. Das Nein. nicht. Aber wir haben oft den Doppelschaden, weil der beste Vertriebler nicht automatisch die beste Führungskraft ist.
Absolut. Und das kannst du ja, als können wir auch wieder als Fußballbeispiel benommen. War Julian Nagelsmann hat nie hoch Fußball gespielt. Das war nie ein wirklich guter Fußballspieler. So, klar, ein bisschen verletzungsbedingt. Heute Top-Trainer. So, also es gibt natürlich auch Beispiele, wo das ganz anders geht. Aber im Endeffekt braucht es nicht der beste Experte zu sein, um eine gute Führungskraft zu sein.
Ich würde ein anderes Beispiel noch bringen wollen. Nimm dir Jürgen Klopp. Also ich glaube, der hat es in die zweite Liga geschafft. Ja. Und der ist, glaube ich, auch auf jeden Fall, beim Julian Nagelsmann bin ich jetzt nicht ganz so nah dran, aber der kann auf jeden Fall auch die Mannschaft hinter sich vereinen, der kann die Leute über ihre Leistungsgrenze motivieren. Also ich glaube, dem könnte man zusagen, dass er dieser Visionär in der Führung halt ist. Deswegen kämpft ja auch, glaube ich, Real Madrid gerade massiv darum, ihn wirklich aus seinem wohlverdienten Ruhestand rauszuholen, den er ja bei Red Bull quasi hat. Weil das halt...
Auch Mourinho, auch. Sind alles Leute, die haben nie hochgespielt.
Ja. Und auch auf der anderen Seite sehr unterschiedliche Führungsstile. Also wenn wir jetzt mal die 4 Personen nebeneinander legen würden, hätten wir, glaube ich, sehr unterschiedliche Führungsstile, wo ich jetzt, vielleicht bin ich da ein bisschen eingefärbt, ja, aber wo ich jetzt sagen würde, dem Führungsbild der modernen Führungskraft würde Jürgen Klopp, glaube ich, am besten entsprechen. Ich weiß nicht, ob das
bei... Am meisten Spaß, ja.
Ob das bei José Mourinho dann genauso zutreffen würde.
Ja, oder auch bei Tuchel.
Oder auch bei...
Mir kommt gerade der Gedanke, dass wir wenig Doppelerfolg sind, sondern eher Doppelpass von der Runde hier. was ihr sagt, vielleicht letzter Satz, ich baue damit die Brücke wieder zu unserem Wirtschaftsthema. Ich habe meine Bachelorarbeit betreut, die diese Führungsstile verglichen hat, die wir alle gerade, also nicht alle von denen, die wir genannt haben, aber viele von denen und geguckt haben, was können wir aus denen für die Wirtschaft lernen. Und da ist wirklich, sind ganz, ganz interessante Punkte dabei. Und jetzt nochmal zurück auf in Deutschland führen die Falschen. wenn du dann halt einen super Vertriebsler zum Vertriebsleiter machst, dann hast du, wie Andreas schon gesagt hast, hast du halt zwei Nachteile. Das heißt, dann ist die Frage, okay, pick dir lieber einen raus, der das richtige Leadership-Mindset und die richtigen Leadership-Kompetenzen hat, dass der die Mannschaft empowern kann, dass die richtig die Erträge ranbringen an der Stelle. Aber dieses Problem haben wir flächendeckend an ganz, ganz vielen Stellen in Deutschland immer noch. Und das kriegen wir nur ganz langsam aus den Organisationen raus.
Ja, ein Fußballtrainer mag ich noch kurz reinschmeißen und Christian, du darfst übernehmen. Weil wenn es um moderne Führung geht, glaube ich, ein Paradebeispiel ist unser Mr. Carlo Ancelotti. Ja, ich hoffe, man spricht ihn jetzt richtig aus, ich weiß es nicht genau. Ja, aber der ist natürlich, glaube ich, der schafft diesen Spagat meines Erachtens sehr gut, weil ich habe da die Biografien auch gelesen und so, zwischen menschlicher Nähe und sich um den Spieler zu kümmern und trotzdem aber nicht dieser Kumpeltyp zu sein, wo man quasi, wo vielleicht auch die Hierarchiegrenzen dann manchmal in die falsche Richtung verschwimmen. Ich glaube, das ist auch für mich ein beispielhafter Trainer, wie gesagt, der das in die Richtung, glaube ich, gut vereint, was moderne Führung heute in Unternehmen ausmacht.
Und ich baue nochmal die Brücke, weil Beziehungsmanagement und all die Faktoren, über die wir gerade reden, bedeuten ja nicht, dass du wirklich hier auf Kuschelkurs bist. Im
Ja.
Gegenteil, es ist die Basis, damit die Mannschaft leistungsfähig sein kann an der Stelle. Und wenn ich ein gutes Beziehungsmanagement zu den Menschen habe, dann fallen mir auch ernstere Gespräche einfacher, weil ich eine Beziehung zu den Menschen habe, weil ich weiß, ey, der meint das wirklich ernst, der meint das nicht böse mit mir, der ist an meiner Entwicklung interessiert. Also es ist alles fundiert auf einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Führungskraft und seinen Mitarbeitern.
Christian, ich muss mich noch mal vordrängeln.
Mal aber schnell, wir haben noch zwei wichtige
Ja, okay, pass auf, ich muss mich nochmal
Themen,
ganz
die
kurz
wir.
vordringeln, weil dieses Kuschelkurs-Thema regt mich auch tierisch auf. Du musst als Führungskraft auch in der Lage sein, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das haben wir zurzeit auch ein bisschen verlernt in Deutschland. Das ist jetzt nicht, meine ich jetzt nicht politisch, sondern wirklich rein, also da auch leicht, aber in
Warum Entscheidungen werden
Unternehmen.
noch demokratisch getroffen, lieber
Ja, aber
Tim?
in Unternehmen, es bringt halt nichts. Natürlich, wenn die Mehrheit der Mitarbeiter will, halt eine Vier-Tage-Woche, ist ja klar. Aber ob ich das als Unternehmen oder als Führungskraft zulassen sollte, vielleicht ist halt eine andere Frage. Also auch das, den Mut zu haben, Entscheidungen zu treffen, die aus heutiger Perspektive richtig sind, auch wenn vielleicht nicht alle dahinter stehen. Ich glaube, das fehlt uns zurzeit auch im Management zumindest vereinzelt oder stärker. So, Christian, jetzt du komm mal.
So, ich denke, wir müssen halt noch zwei ganz wichtige Themen durchsprechen jetzt. Wir waren bei der psychologischen Sicherheit. Ein anderes Thema, was durchaus einen großen Teil in dein Buch einnimmt, David, ist die mentale Gesundheit. Ein Thema, was belächelt wird. Ja, die meisten Unternehmer denken, das ist eh weich, Häschen streicheln und so. Aber du schreibst auch, dass eben in den letzten Jahren die krankheitsbedingten Fehltagen wegen psychischen Belastungen fast um 50% zugenommen haben. Wir haben ja vor kurzem gerade eine Diskussion gehabt, auch medienwirksam, wie viel wir Deutschen arbeiten oder wie viel weniger wir Deutschen arbeiten im Vergleich zu dem europäischen Ausland, zu den Schweizern zum Beispiel, gehört ja vielleicht auch ein bisschen damit rein. Mentale Gesundheit.
Total spannendes Feld und ich glaube, wir werden das wahrscheinlich nicht komplett jetzt ausdiskutieren können, weil es so relevant ist. Aber ich baue mal eine Brücke zu dem, was wir schon mal besprochen haben, weil da wird auch einiges deutlich, warum diese Krankenquote meiner Meinung nach so hoch ist. Ihr arbeitet beide viel und ihr seid ja auch, so wie ich das aus der Ferne mitbekomme, entsprechend erfolgreich, wirksam in eurer Arbeit, Betonung auf Arbeit. Ihr habt bis auf unsere halbe Stunde jetzt Technik-Wirrwarr zu Beginn wenig Beschäftigung, würde ich sagen, an der Stelle.
Ja.
Ich habe die These, und die können wir gerne diskutieren, dass diese psychischen Belastungen im großen Teil nicht von der Arbeit kommen, sondern von der Beschäftigung. Weil wenn ich mich mit Dingen beschäftigen muss, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, also hier, Christian, wenn du 8 Stunden am Tag diesen Stress hast mit der Technik, ich schwöre dir, dann zählst du nächstes Jahr auch in die Statistik rein bei den psychisch bedingten Fehltagen. So. Und wenn du aber wirklich 8 Stunden ein richtig geiles Vertriebsseminar gibst, dann wirst du nicht krank davon. Also klar, du kannst mal eine Grippe anfangen, aber mental gesehen ist das so wirksam für dich, und da bist du ganz gut geschützt, quasi wie so eine Art Immunsystem für mentale Erkrankungen an der Stelle. kann immer bedeuten, dass Lebenskrise kommt und man da irgendwie in eine mentale Belastung reinkommt. Aber jetzt erstmal von dem Thema Beschäftigung versus Arbeit. Und dadurch, dass wir in Deutschland echt, habe ich so das Gefühl, es gibt spannende Studien, die ich hier am Buch auch zitiere, die sagen, ey, wir haben zum Teil 30 bis 40% Beschäftigung in unserem Arbeitsalltag. Das ist viel zu viel. So, und wenn wir das, glaube ich, schon wieder runterdrücken würden, wären wir nicht nur produktiver, sondern dann hätten wir wahrscheinlich auch die psychisch bedingten Fehltage runter. Zweiter
Ja.
Punkt ist, wir sind natürlich in einer Welt, die wahnsinnig beschleunigt ist, die ist wahnsinnig verdichtet. Und da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, gehe ich all diese Entwicklung mit oder bremse ich mich jetzt ein Stück weit manchmal auch raus, ziehe ich mich bewusst daraus an der Stelle. Und ich glaube, und auch da wieder die Brücke zu moderner Führung, eine moderne Führungskraft muss den Wert von mentaler Gesundheit priorisieren. So. Es gibt ein super Beispiel von Stephen Covey, der in seinem Buch schreibt, ihr werdet es kennen, die 7 Wege zur Effektivität, so dass er seinen Rasenmäher jeden Tag benutzt hat, um seinen Rasen zu mähen, und dann war er nach einem halben Jahr kaputt. So. Kannst du wunderbar auf Menschen übertragen, das macht er in dem Buch ja auch. So kannst deine Leute total verheizen, ein halbes Jahr, dann hast du super Ertragsergebnisse, die werden super leisten, aber was machst du danach mit denen? Dann fallen die aus, dann sind sie psychisch krank, dann zählen sie genau in diese Statistik rein an der Stelle. Das heißt, eine moderne Führungskraft muss das Bewusstsein haben, was die mentale Gesundheit angeht, dass sie weiß, okay, ich muss meinen Mitarbeitern auch Phasen der Regeneration zugestehen, weil hohe Leistung ist immer ein Ergebnis aus Anspannung und Entspannung. So, wenn du immer nur Anspannung hast, dann wirst du früher oder später ausbrennen. Das heißt, bei all der Anspannung, du brauchst Phasen der Regeneration. Und eine moderne Führungskraft muss genau das mitdenken. Und wenn das passiert, dann sind wir hier schon deutlich weiter in dem Feld. Das wird aber noch, glaube ich, länger dauern. Das ist leider meine negative Aussicht.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Wie gesagt, ich kenne diese Phasen natürlich bei mir auch selber. Wie gesagt, für mich ist der beste Schutzmechanismus, dass meine Kinder so viel Schulferien haben und ich immer sage, Schulferien sind keine Arbeitszeiten für mich. Das ist der Vorteil. Wir haben ja in Bayern 14,5 Wochen Schulferien. Und darin liegt, wie gesagt, natürlich ein Schutzmechanismus. Ich glaube, ergänzend ist halt noch das Problem zwischen Beschäftigung. Du hast gesagt, ich bin wirksam, ne? Viele Angestellte können gar nicht wirksam sein, weil es das System gerade gar nicht zulässt. Dazu kommt mangelnde Wertschätzung eben, Stichwort wieder schlechte Führung, ne? Also es mangelnde Wertschätzung für das, was man leistet, auch vielleicht, um zum Beispiel technische Probleme im Hintergrund zu lösen, sodass die Veranstaltung hinterher ein Erfolg werden kann und so weiter und so fort. Und dass man natürlich sich auch zu oft in Unternehmen, gerade in großen Unternehmen, auch in politischen Grabenkämpfen befindet, die natürlich einfach massiv Energie kosten und aber nicht zum Ertrag oder zur Weiterentwicklung beitragen. So, und dann ist es für mich auch klar, dass man ausbrennt. Ich persönlich sehe das genauso wie du, David. Das ist kein Thema der Arbeitszeit und ja, der Arbeitszeiten, was die Ursache ist, weil ich glaube, die ganze Generation, die Nachkriegsgeneration oder die im Krieg gewesen ist, die mussten ganz anders arbeiten und anders Stress aushalten und also Dinge leisten, um die Familie zu ernähren, um zu überleben und so weiter und so fort. Aber die hatten halt eine andere Form auch von Wertschätzung und Rückkopplung dadurch. Und wie gesagt, wir arbeiten heute weniger denn je, und damit meine ich jetzt nicht die Kronprinzdiskussion. Aber eben das Thema nicht gemeckert ist genug gelobt, Grabenkämpfe, nicht wirksam sein und so weiter ist halt unser Hauptproblem. Und deswegen, wie gesagt, ja, meiner Welt, der selbstständigen Unternehmer auch, wo ich immer sage, es geht darum, das zu tun, was dich wirklich antreibt, der fundamentale Antrieb, weil dann kriegst du beim Arbeiten, beim Wirken Wertschätzung und Energie zurück sozusagen, und dann bist du halt on fire und nicht ja, off fire sozusagen.
Dem kann ich nur zustimmen.
Christian, letztes Themenfeld.
Letztes Thema, ganz, ganz wichtig. Andreas, du hast am Anfang schon gesagt, wir müssen unser Schulsystem ändern. Wir haben über Unternehmenskultur gesprochen. David, lernen. Ja, du sprichst über die 1%-Methode, kleine kontinuierliche Verbesserungen statt großen Veränderungsprojekten. Ja, also die Veränderungskultur, Fehlerkultur. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie müssen Unternehmen das angehen, das Thema?
Ja, also. Ich erlebe in der Praxis immer noch viel zu stark, und ich glaube, dass das immer ein gewisses Maß Relevanz hat und auch okay ist, aber ich erlebe es immer noch viel zu stark, dass einfach nur Qualifizierungskataloge erstellt werden mit viel Mühe, wo dann die Leute quasi hingeschickt werden. Also jetzt bei euch, wo dann irgendwie gesagt wird, ey, meine Vertriebler, die muss ich qualifizieren, dann laden wir euch ein. So, das ist auch alles richtig an der Stelle. Aber die Frage ist ja, was passiert über dieses einmalige Ereignis hinaus? So, und Wissen ist ja bekanntlich nicht können, so an der Stelle. Und es braucht ja auch eine Transfersicherung. Und ganz, ganz viel von dem passiert ja tatsächlich on the job letztlich. Ich brauche aber dann auch ein kulturelles Umfeld, was dieses Lernen auch ermöglicht. Also da sind wir wieder beim Thema Psychologie Sicherheit. Ich habe mal, beschreibe ich im Buch auch, eine Town Hall mit 1200 Führungskräften weltweit zum Crashen gebracht. Ich ganz persönlich. Ich bin da nicht stolz drauf. In dem Moment war es die Hölle, weil natürlich niemand wusste, was ging da ab. Die haben sich alle die Zeit genommen. Ich habe letztlich, weil wir ein neues Tool hatten, einmal aufs falsche Knöpfchen gedrückt, 1200 Führungskräfte, zack, weg. Und jetzt ist natürlich die Frage, man hätte mich da irgendwie für auf den Scheiterhaufen schmeißen können und verbrennen können und sagen können, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hast du getan? Ist aber zum Glück nicht passiert, weil ich ein kulturelles Umfeld von psychologischer Sicherheit hatte und gesagt habe, ey, passiert, ist jetzt blöd gelaufen, aber hätte mir auch passieren können. Wir analysieren, wo ist der Fehler hergekommen und wie machen wir es nächstes Mal besser. So, und jetzt mittlerweile, wir haben so viel aus diesem Fehler gelernt, seitdem ist es nie wieder passiert. Wir haben die Qualität unseres Produktes, dieser Town Hall, die wir regelmäßig hosten, haben wir so viel verbessert an der Stelle. Das wäre ohne diesen Fehler nie möglich gewesen. Das heißt, aus Fehlern lernen, ich glaube, das kennt jeder, ist so wirksam an der Stelle. Aber wenn wir halt keine psychologische Sicherheit haben, ich will da jetzt gar nicht wieder so tief rein, da haben wir schon drüber gesprochen, aber dann vertuschen wir halt eher unsere Fehler, anstatt dass wir offen dazu stehen, da können wir nicht daraus lernen. So. Also, und da wird auch diese Komponente, diese kulturelle Komponente von Lernen wieder deutlich. Also eine echte Lernkultur. Das sagt ja jedes Unternehmen, ja, wir haben eine tolle Lernkultur. Aber ich erlebe auch Organisationen, und ich war selber mal in einer, wo Lernen dahingehend gar nicht gewünscht ist, weil du dann für natürlich über die Stelle hinauswachsen kannst.
Ja.
Also das wollen ja auch nicht alle Unternehmen, aber die Frage ist ja in unserem Zeitalter, wo so viel in Bewegung ist, wo auch Wissen so schnell letztlich wieder veraltet oder wir es zum Teil gar nicht brauchen, weil wir heutzutage ChatGPT und Perplexity und all die Tools haben, stellt sich ja die Frage, wie kann ich Schritt halten? Das heißt, ich muss kontinuierlich dranbleiben. Es ist nicht mehr, ich gehe mal zweimal im Jahr auf das und das Seminar und dann habe ich es, sondern ich muss immer am Ball bleiben. Das ist natürlich total anstrengend, das bringt uns wieder zu mentaler Belastung, weil es nämlich natürlich Energie kostet, aber es ist alternativlos.
Aber es
Lebenslanges
führt halt auch
Lernen.
zu Erfolgen. Also ich meine,
Ja.
ich arbeite nur so in Inhouse-Geschichten, dass wir kontinuierliche Prozesse anstoßen müssen, wo dann halt vielleicht auch die Führungskraft zum Coach werden muss, der dann halt auch mit weiterentwickelt und so weiter. Aber nur dadurch schaffe ich ja auch den Fortschritt und dann kriege ich ja auch Erfolge und damit werde ich wieder wirksam. Also es zahlt meines Erachtens
Ja,
aber auch auf mentale
total.
Gesundheit dann wieder ein, wenn es richtig gemacht wird. Wenn es nämlich nicht gemacht wird, dann heißt, wir haben dir doch jetzt alles gesagt, du weißt ja auch, wie es geht, warum machst du nicht doof, raus, tschüss, Druck, weg. Ja, so.
Total. Und was ihr gerade beschreibt, zeigt eigentlich, was ich mit diesem Buch wunderbar verdeutlichen möchte. Es hängt alles miteinander zusammen. Und nur zu sagen, aus Lernensicht, wir machen jetzt hier einen Qualifizierungskatalog und da darf sich jeder einen Tag aussuchen, den er macht oder der seinem Job hilft, das greift zu kurz. Und darauf möchte ich im Buch einfach hinaus zu sagen, ey, es braucht diese Lernkultur. Und das hängt alles miteinander zusammen. Und du kannst keine Lernkultur haben, wenn deine Führungskraft quasi Lernen unterdrückt. Hatte ich auch schon. Ich hatte eine Führungskraft, die hat es super gefordert. Und dann hatte ich eine Führungskraft, die hat gesagt, nee, also Bildungsurlaub nimmt man hier nicht. So, das, wenn du was werden möchtest, nimmst du keinen Bildungsurlaub. Zitat Ende.
Nimmt man.
Ich weiß nicht, Christian, du bist ja wieder der Wächter des Inhalts hier. Ja? Ich würde sagen, wir sind Hams, oder? Also ich könnte gerne noch mit David jetzt, mit Dr. David Bausch natürlich jetzt auch noch 3 Stunden hier sprechen. Ja? Aber im Anbetracht, mit Blick auf die Zeit und auf die Uhr, würde ich halt einfach sagen, dein Buch gibt es seit dem 16. Februar überall zu kaufen, wo es Bücher gibt, würde ich sagen, oder?
Genau. Jetzt auch als Hörbuch parallel, also
Oh,
auf
wow,
verschiedenen
hinter dir
Kanälen.
rechts sieht man es, so sieht's aus.
Ja, das sieht man, glaube ich, jetzt im Bild zumindest nicht. Also du müsstest jetzt den Titel nochmal vorlesen, Herr Lüthers.
Ja, gut, also der Untertitel, der große auf dem Cover ist Das Ende der Arbeitswelt.
Ja.
Zu finden, wo es überall Bücher gibt und dann eben auch als Hörbuch. Auch zu streamen, das war mir vielleicht ganz wichtig. Also mir geht es um die Botschaft an der Stelle. Klar, ich freue mich über jeden Leser, aber es gibt es auch auf bewährten Plattformen entsprechend kostenlos zu streamen mit dem entsprechenden Abo an der Stelle, weil ich hoffe, Mitstreiter gewinnen zu können für diese moderne Arbeitswelt. Und das ist mir an der Stelle das Hauptanliegen.
Ich würde sagen, von meiner Stelle und Christian, du hast wie immer das Schlusswort. Ich sage ganz vielen Dank, David, dass du das Wissen wieder mal so freizügig mit uns geteilt hast. Ich glaube, dass dieses Anliegen, dass es dir um Mitstreiter geht, das sieht man deutlich, weil du auch hier wieder, wie gesagt, einfach viel Expertise mit reingehauen hast. Stichwort Lernen. Ich würde empfehlen, das Hörbuch zu hören und das Buch zu lesen, und zwar beides, weil das kombiniert dann auf den einen größeren Nutzen hat. Und man einfach, das merkt ihr ja jetzt schon an dem Podcast hier, so viel Details und Informationen und Zusammenhänge zu erkennen. Und ich glaube, das ist ja auch das große Thema von dem Buch. Es geht halt nur, wenn wir das große Ganze verstehen und sehen und dementsprechend Danke, dass du da warst. Und wie gesagt, wer anders Danke sagen möchte, der kauft unbedingt das Buch vom David. Ich kenne das als Autorenkollege, deswegen mache ich jetzt die Werbung, weil Eigenwerbung machen ist immer doof. Ja. Ja, danke, David. Wie gesagt, hoffentlich findest du viele Mitstreiter und vor allen Dingen viele, die es auch umsetzen. Umsetzen ist das eigentliche Zauberwort.
Was soll ich denn da jetzt noch Schlaues sagen?
Danke.
Danach. Also danke natürlich, David, ne, dass du da warst. Normalerweise hätte ich dich gefragt, wenn es nur eine Sache gäbe, die ein Unternehmer jetzt in seinem Unternehmen ändern könnte. Also nach unserem Gespräch würde ich sagen, ja, lies dieses Buch durch, dann weißt es.
Schöner Schlusssatz, kann ich kaum schöner sagen. Danke, dass es bei euch war.
Danke.
Danke,
David. Bis zum dritten Buch.
Bis zum dritten Buch, genau.